Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schockmeldung für die heimische Wirtschaft und eigentlich auch für jeden von uns, der keinen Goldesel zu Hause hat. Die Inflation ist nämlich wieder einmal extrem hoch. 4,1% beträgt diese laut einer Schnellschätzung im August. Den europäischen Durchschnitt sprengen wir damit so ganz ordentlich. Wir sprechen heute über die Gründe für die weiterhin andauernde Teuerung. Und wir stellen auch die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Josef Baumgartner, Sie sind Ökonom am WIFO. Die Inflation im August liegt laut einer Schnellschätzung in Österreich bei ganzen 4,1%, also rund doppelt so hoch wie im Euroraum. Warum steht Österreich im Vergleich zu seinen Nachbarn eigentlich so schlecht da?
Ja, da gibt es zwei Hauptbereiche, wo die Inflationsbeiträge in Österreich deutlich größer sind. Das ist zum einen der Bereich Energie, Haushaltsenergie vor allem, Strom. Und der zweite Bereich sind die Dienstleistungen, wo die Preissteigerungen in Österreich auch stärker sind als im Euroraumdurchschnitt.
Gibt es eine Begründung dafür, warum Strom in Österreich mehr kostet als beispielsweise bei unseren Nachbarn?
Ja, das hat vor allem mit den Maßnahmen, um die Inflation zu dämpfen, zu tun, die mit Jahresbeginn in Österreich ausgelaufen sind. Das heißt, das sind inflationsdämpfende Maßnahmen wie die Strompreisbremse sozusagen ausgelaufen. Es sind auch andere Maßnahmen, um die Preissteigerungen zu dämpfen, sozusagen wieder eingeführt worden, wie zum Beispiel die Ökostromförderbeiträge werden seit Jänner wieder eingehoben. Auch die Energieabgabe auf Gas und Strom wird seit Jänner wieder erhöht eingehoben. Und dann sind auch die Netzkosten sehr markant gestiegen mit Jahresbeginn. Das ist ein Effekt, der sich in der Inflationsberechnung das gesamte Jahr hindurchzieht. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir hatten im Dezember eine Inflationsrate von 2% und im Jänner eine Inflationsrate von 3,2%. Das heißt, dieser Anstieg um 1,2 Prozentpunkte ist fast zur Gänze durch diese Energiepreisanstiege zu erklären. Also es sind die Strompreise in Österreich von Dezember 24 auf Jänner 25 in Österreich Durchschnitt um 45% gestiegen. Ja, das heißt, dieses Auslaufen der Maßnahmen, die alle konzentriert zum selben Zeitpunkt wirksam wurden, haben die Inflationsrate dann in Österreich um ungefähr einen Prozentpunkt erhöht. Dann sind mit Jahresbeginn auch noch zusätzlich andere Bereiche dazugekommen, die unter die sogenannten administrierten Preise fallen. Das sind Preise, die von der öffentlichen Hand direkt beeinflusst werden, die auch überdurchschnittlich angestiegen sind.
Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns, was das genau ist?
Ja, da wäre zum Beispiel die Rezeptgebühr. Also die wird jetzt sozusagen von einer öffentlichen Gebietskörperschaft, der österreichischen Gesundheitskasse mehr oder weniger, festgelegt und die ist um 9,1 Prozent gestiegen. Es ist die Autobahnvignette um knapp 9 Prozent angehoben. Es wurden die Spitalskosten im Österreich-Schnitt um 6 Prozent angehoben. Das sind im Prinzip die Spitäler der Kommunen, der Länder und ja auch zum Teil des Bundes. Dann sind die kommunalen Gebühren im Bereich Abwasser und Müllentsorgung um über 4 Prozent angestiegen. Also das heißt, im öffentlichen Bereich sind auch die Preise markant erhöht worden. Und ganz aktuell sind jetzt im Juli noch dazugekommen die Preissteigerungen, die auch in diesen Bereich administrierte Preise fallen, bei der Führerscheingebühr und bei der Reisepassgebühr. Es sind viele andere Gebühren auch mit Juli erhöht worden, nur die haben keinen Einfluss auf die Inflationsberechnung, weil sie im Warenkorb des Verbraucherpreisindex nicht vorkommen. Und im August wurde jetzt auch noch das Klimaticket erhöht. Also, und auch das ist sozusagen im Einflussbereich der öffentlichen Hand, wo insgesamt ein sozusagen sehr großer Teil des Inflationsanstiegs, den wir vom Vorjahr, also von Ende des Vorjahres auf das heurige Jahr sehen, eigentlich durch die öffentliche Hand verursacht wurde. Also da ist jetzt nicht hauptsächlich die aktuelle Bundesregierung sozusagen dafür verantwortlich, sondern da ist eben Strompreisbremse und so weiter. Das ist noch die alte Bundesregierung, die noch im Amt war zu Jahresbeginn, die dafür verantwortlich ist. Aber insgesamt ist sozusagen die öffentliche Hand, der Staat, der einen großen Inflationsbeitrag zusätzlich im heurigen Jahr geliefert hat. Und das wird sich noch im Rest des Jahres in der Inflationsmessung zeigen. Das ist ein sogenannter Basiseffekt, weil wir berechnen die Inflationsrate so, dass wir die aktuelle Preisentwicklung in einem Monat, zum Beispiel jetzt im August, mit der Preisentwicklung des Vorjahresmonats vergleichen, also August 24. Und da waren alle diese Maßnahmen noch wirksam, also die Strompreisbremse, die niedrigeren Energieabgaben, die Ökostromförderbeiträge, die nicht eingehoben wurden, und die Abgaben für die Netzgebühren waren im 2024 auch deutlich niedriger, als sie heuer sind.
Herr Baumgartner, trotzdem noch einmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, warum in Europa, also in der Europäischen Union, Österreich hier so eine unrühmliche Vorreiterrolle hat, was hohe Inflation betrifft. Sie haben jetzt dieses Auslaufen der vielen Maßnahmen angesprochen und auch gleichzeitig die Gebührenerhöhungen in vielen Bereichen. Sind das Dinge, die andere Länder einfach ausgesetzt haben, Gebühren nicht erhöht haben, Maßnahmen weiterhin laufen haben lassen, oder wie kann man sich das erklären?
Naja, das kann man sich so erklären, dass die meisten Maßnahmen in anderen europäischen Ländern schon früher ausgelaufen sind. Ja, und damit dieser Effekt zum Teil schon im Jahr 2023 und vor allem im Jahr 2024 dann angefallen sind. Das ist in Österreich deutlich zeitlich verzögert passiert. Das ist ein Grund dafür. Und ein weiterer Bereich, der in Österreich auch zu einer höheren Inflation im europäischen Vergleich führt, sind die Dienstleistungspreise, die bei uns auch deutlich stärker steigen als im Euroraum-Durchschnitt. Also zu den Dienstleistungen zählen beispielsweise die Ausgaben im Bereich Hotellerie und Gastgewerbe, die Mieten sind da zu nennen, verschiedenste Service-Dienstleistungen, Kfz-Service oder persönliche Dienstleistungen, Friseur, Nagelstudio und so weiter. Das sind alles so im Bereich der Dienstleistungen. Und die Dienstleistungen haben in der Regel eine große Gemeinsamkeit, das heißt, sie sind arbeitsintensiv. Und damit spielen dort die Lohnkosten eine große Rolle. Und da waren in den vergangenen Jahren und auch heuer die Lohnsteigerungen in Österreich auch höher als im Euroraum-Durchschnitt.
Ich meine, das ist jetzt etwas, das Gewerkschaften natürlich nicht gerne hören, verständlicherweise. Das widerspricht auch ihrem Jobprofil. Aber wenn ich Ihnen da so zuhöre bei der Inflationsauswirkung der Dienstleistungen, reden wir hier ja von 4,7%, also ein Riesenanteil. Hätte man niedriger abschließen müssen in den vergangenen Jahren, was die Lohnverhandlungen betrifft?
Naja, das Problem ist in Österreich die Indexierung der Lohnabschlüsse. Also das heißt, der Kaufkraftausgleich über die erlittene Inflation der Vergangenheit hat einen sehr großen Anteil. Das ist sozusagen schon, hat sich traditionell so bei uns entwickelt. Und das ist in Österreich stärker ausgeprägt als in anderen Ländern des Euroraums. Also es hat in Österreich dann 2023 und 2024 vor allem sozusagen 2024 Reallohnzuwächse gegeben, die sozusagen sehr markant ausgefallen sind. Das hat es in anderen Euroraumländern in dem Ausmaß nicht gegeben. Das heißt, da sind die Lohnsteigerungen insgesamt schwächer ausgefallen und es musste von den Konsumentinnen und von den Konsumenten ein größerer Kaufkraftverlust in Kauf genommen werden. Das hat in Österreich sich so nicht gezeigt. Das heißt, durch die höheren Lohnabschlüsse wurde die Kaufkraft gestärkt. Aber das ist die Kehrseite dieser Medaille. Es haben sich dadurch auch die Kosten erhöht. Und diese Kosten werden insbesondere dort, wo die Arbeitskosten einen sehr hohen Anteil an der gesamten Produktion ausmachen, dann eben auf die Preise übergewälzt. Und eben im Dienstleistungsbereich ist der Faktor Arbeit ein wichtiger oder eigentlich der wichtigste Inputfaktor und damit sozusagen eine sehr dominierende Kostengröße, die sich dann eben auch in der Preisgestaltung wiederfindet.
Herr Baumgartner, für den größten Unmut in der Bevölkerung, aber vielleicht auch in der medialen Berichterstattung, hat allerdings nicht der Dienstleistungssektor derzeit geführt, sondern die hohen Lebensmittelpreise, von denen ja immer wieder zu lesen ist. Aus Sicht der Einzelpersonen, der Familien, der Menschen absolut verständlich. Ich ärgere mich auch, wenn ich in den Supermarkt gehe. Aber wie groß ist der Einfluss auf die generelle Inflation hier tatsächlich?
Naja, also vor allem, wenn man sich den Inflationsunterschied zum Euroraum anschaut, dann war in den letzten 5 Jahren der Inflationsbeitrag der Nahrungsmittelpreise in Österreich sogar leicht geringer als im Euroraum. Das heißt, da sind wir kein wirklicher Ausreißer. Es sind jetzt aber die letzten 3 Monate, wo die Inflation in Österreich im Bereich der Nahrungsmittelpreise wieder stärker angestiegen sind. Aber über einen längeren Zeitraum betrachtet, weicht hier Österreich nicht wirklich stärker davon ab. Wo wir größere Auswirkungen haben, also das ist im Bereich, wie schon vorher erwähnt, der Energie und eben bei den Dienstleistungspreisen. Das sind im Prinzip die Hauptquellen für die Inflationsunterschiede zum Euroraum.
Aber was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass der Anteil der Lebensmittel gar nicht so viel höher ist als im Vergleich zu anderen
nicht
europäischen?
Nicht der Anteil, sondern die Preissteigerung, die kumulierte Preissteigerung. Das heißt, die gesamte Preissteigerung in den letzten 5 Jahren, wie die Lebensmittelpreise in Österreich angestiegen sind, die sind sogar leicht geringer angestiegen als im Euroraum. Ja? Und sogar merkbar geringer als in Deutschland. Ja? Und wenn man den 10-jährigen Vergleich hernimmt, dann sind wir ungefähr eigentlich genau dort, also das sind ungefähr 41% in Österreich und im Euroraum, um die Nahrungsmittelpreise in den letzten 10 Jahren gestiegen sind. Was auch eine Gemeinsamkeit ist für alle europäischen Länder oder Euroraumländer, ist, dass die Nahrungsmittelpreise insgesamt eine etwas stärkere Inflationsentwicklung zeigen als die Gesamtinflation.
Na gut, aber woran liegt dann am Ende des Tages die große Aufregung beziehungsweise durchaus ja auch das Gefühl, dass der klassische Einkauf im Supermarkt einfach viel teurer ist als in der Vergangenheit? Es gibt immer wieder die Vergleiche zu Deutschland, was Produkte in anderen Ländern kosten im Vergleich zu Österreich. Sind das subjektive Wahrheiten? Muss man vielleicht so ehrlich sein oder...
Da muss man auseinanderhalten, die Preissteigerungen, die in Österreich etwas geringer ausgefallen sind in den letzten 5 Jahren als in Deutschland, und das Preisniveau. Und das Preisniveau ist in Österreich höher als in Deutschland. Ja? Und das ist schon sozusagen eigentlich seit jeher so, dass bei uns die Preise im Durchschnitt für die Lebensmittel höher sind als in Deutschland. Und da gibt es unterschiedliche Gründe dafür, warum das so ist. Das wurde auch in letzter Zeit viel diskutiert. Zum einen diese Einstandspreise, das heißt, dass es eben diese territorialen Handelsbeschränkungen gibt. Das heißt damit, dass für kleinere Länder und eben auch Österreich die Einkaufspreise höher sind. Also ein höherer Preis verlangt wird in Österreich für das mehr oder weniger selbe Produkt als in Deutschland. Das hat sehr viel mit der Marktgröße und vor allem auch mit der Wettbewerbsintensität in den jeweiligen Märkten zu tun. Deutschland ist im Prinzip in Europa der wichtigste, der größte Markt, wo sich eben Anbieter schwer auf den verzichten können. Und da wird eben sozusagen versucht, im Markt zu bleiben und eben dann auch mit niedrigeren Preisen sozusagen das zu bewerkstelligen. Und in Österreich ist sozusagen dieser kleinere Markt jetzt sozusagen, ja, der Schaden nicht so groß im Vergleich, wenn man sozusagen den deutschen Markt verlieren würde. Also insofern ist damit der Druck größer, etwas niedrigere Preise in Deutschland zu verlangen, von den Einstandspreisen her. Was dann auch noch dazu kommt, was auf das Preisniveau sich auswirkt, ist die Struktur im österreichischen Einzelhandel. Die ist deutlich kleinteiliger als in Deutschland. Das heißt, die Supermärkte sind bei uns kleiner, aber mehr. Ja, das sozusagen insbesondere in den städtischen Gebieten sind sozusagen kleinere und viele Supermärkte bei uns die Regel. Da ist sozusagen das Angebot in Deutschland etwas anders. Das heißt aber auch, dass dadurch die Fixkosten bei uns höher sind. Ja, also Sie brauchen für ein bestimmtes Geschäft eine Mindestanzahl an Personal. Sie haben geringere Lagerflächen. Das heißt, Sie müssen regelmäßiger oder öfter diese kleineren Geschäfte beliefern mit eben auch kleineren Fahrzeugen. Und damit sind hier auch diese Logistikkosten höher. Bei uns sind die Energiekosten höher als in Deutschland. Das wirkt sich insbesondere, oder auch aus dem Euroraumschnitt, das wirkt sich vor allem dort aus im frischen Bereich, also wo Nahrungsmittel gekühlt werden. Da ist in Österreich im Vergleich zu Deutschland der frische Anteil höher. Das heißt, wir haben hier auch höhere Kosten rein von der Energie her. Das sind sozusagen zusammengenommen einmal, was sozusagen die Fixkosten in Österreich höher darstellen lässt. Das Günstige oder das Positive daran ist, dass dadurch aber auch die Wege kürzer sind. Also wenn Sie mehr Geschäfte haben und die sozusagen näher sind zu Ihrer Wohnung, dann ist das in dem Sinn auch bequemer, weil Sie Ihre Einkäufe dann auch zu Fuß erledigen können. Ja, also das heißt, das ist sozusagen auch wieder diese größere Filialdichte, hat eben aber auf der anderen Seite, also sozusagen ist bequemer in der Versorgung für den einzelnen Haushalt, aber ist eben für die Einzelhandelsketten teurer. Daneben ist, wie schon vorher kurz angedeutet, der deutsche Markt stärker umkämpft als der österreichische. Das heißt, es ist insgesamt die Wettbewerbsintensität eine höhere und damit ist es auch sozusagen in Deutschland schwieriger, Kosten- oder Preiserhöhungen durchzusetzen. Ja.
Herr Baumgartner, alles, was Sie jetzt geschildert haben, was die Preise in österreichischen Supermärkten höher gestaltet als beispielsweise in Deutschland, ist ja, glaube ich, immer das beliebteste Vergleichsbeispiel. Ist das all das, was man in der Politik, in den Medien derzeit diesen sogenannten Österreich-Aufschlag nennt, oder ist das wieder was ganz anderes?
Ja, beim Österreich-Aufschlag hat man eigentlich die Einkaufspreise im Blick. Das heißt, die Einstandspreise, zu denen die Supermärkte oder die Ketten in Österreich einkaufen können. Und da sind die Einstandspreise in Österreich im Durchschnitt höher als in Deutschland. Ja? Und das hat eben mit diesem sogenannten Pricing to the Market zu tun. Das heißt, dass die verschiedenen Produzenten in unterschiedlichen Märkten unterschiedliche Preise verlangen. Das hat zum einen mit der Marktgröße zu tun, dass sich sozusagen einen großen Markt, das größere Auswirkungen hat, wenn man den verliert. Das hat mit der Wettbewerbsintensität zu tun. Das hat aber auch mit der Kaufkraft zu tun der Konsumenten und Konsumentinnen im jeweiligen Land. Das heißt, sie werden für viele Produkte, sagen wir jetzt einfach ein Beispiel in Rumänien, niedrigere Preise haben als etwa in Deutschland, weil eben auch die Kaufkraft in Rumänien niedriger ist. Und das sind diese Parameter, nach denen die Handelsketten dann ihre Preise auch festlegen, beziehungsweise die großen Produzenten ihre Verkaufspreise für ihre Produkte festlegen. Das ist so quasi, was unter diesem Österreich-Aufschlag zu verstehen ist. Ja. Und aktuell jetzt auch diskutiert wird, dass das im Rahmen der EU versucht wird anzugehen und dass diese Gebietsaufschläge unterbunden werden.
Ja. Aber kann man das so einfach mit einer, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber kann man das so einfach mit einer Maßnahme unterbinden? Ich gehe mal davon aus, es wird keinen roten Knopf in Brüssel geben, wo man draufdrückt und dann ist der Österreich-Bonus abgeschafft.
Naja, also das ist eben die Frage, wo dann die Preise hinkonvergieren. Ja, also wenn die Anbieter dann europaweit einheitliche Preise verrechnen müssen oder anbieten müssen, dann ist eben die Frage, zu welchen das sein wird. Wird es eher zu den niedrigeren Preisen oder zu den höheren Preisen sein? Und das wird eben dann sozusagen abhängen vom Wettbewerb zwischen den Anbietern, wo sozusagen das hinkonvergiert. Also das ist jetzt nicht automatisch, dass das so sein wird, dass das auf das niedrigere, für uns jetzt niedrigere deutsche Niveau hinkonvergiert. Also das ist noch offen, also wo das tatsächlich hingeht. Und das Zweite ist, wenn es sowas gibt, muss das dann auch relativ schnell einklagbar sein oder eben auch möglich sein, dass jetzt Händler in Deutschland Waren einkaufen und diese dann in Österreich weiterverkaufen dürfen, weil das ist dann der Haupthebel, mit dem diese territorialen Preisunterschiede zustande kommen, dass Sie als Abnehmer, eine zum Beispiel österreichische Lebensmittelkette, nicht in Deutschland einkaufen dürfen und dann in Österreich weiterverkaufen. Also zum Beispiel, wenn große deutsche Handelskonzerne, die eben auch Niederlassungen in Deutschland und in Österreich haben, für Österreich und Deutschland gemeinsam einkaufen würden und dann die günstigeren Einkaufspreise in Österreich weitergeben, das ist im Prinzip unterbunden. Also das lassen die Hersteller in der Regel nicht zu. Also da gibt es im Prinzip in den Verträgen Einschränkungen, dass das eben nicht erlaubt ist, in einem anderen Land einzukaufen und dann im Inland sozusagen weiterzuverkaufen. Über diesen Hebel wird es wahrscheinlich versucht werden, dass solche Einschränkungen nicht mehr zulässig sind.
Ganz kurz nur, um das anhand eines Beispiels, eines fiktiven Beispiels in diesem Fall festzumachen, habe ich Sie da richtig verstanden? Eine deutsche Supermarktkette, die zwei Läden betreibt, einmal in München und einmal in Wien, vielleicht mit einem anderen Namen, aber trotzdem dieselben Personen stecken dahinter. Diese Marke will für beide Supermärkte dieselbe Biermarke einkaufen, zahlt im Einkauf für den deutschen Markt in München weniger als für den in Österreich. Einmal kaufen und dann auf die zwei Märkte verteilen ist nicht erlaubt.
Genau. Mhm. Und diese unterschiedlichen Preise für unterschiedliche Länder, Das ist jetzt nicht nur bei internationalen Herstellern gängige Praxis, sondern das sind auch österreichische Hersteller, die ihre Produkte, die sie bei uns in Österreich produzieren, in Österreich auch zu höheren Preisen verkaufen als in Deutschland. Weil eben der deutsche Markt stärker umkämpft ist, weil sie dort gelistet sein wollen und dort damit sozusagen mit niedrigeren Preisen in den Markt hineingehen müssen. Und in Österreich können sie höhere Preise verlangen, weil im Prinzip die Preisfestsetzung geht auch immer in die Richtung, so hoch den Preis anzusetzen, also jetzt für eine Handelskette, ja, was die Konsumenten gerade noch gewillt sind zu akzeptieren. Ja. Und wenn es der Wettbewerb zulässt, dass sozusagen die Mitkonkurrenz jetzt nicht mit niedrigeren Preisen da dagegen hält, dann etabliert sich dadurch auch ein höheres Preisniveau.
Wenn ich Sie richtig verstehe, das heißt mehr oder weniger, Österreich ist von seiner Kaufkraft oder von der Anzahl der Kunden für sehr viele Unternehmen mehr oder weniger eigentlich wurscht. Man kann eigentlich verlangen, was man will.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wurscht ist, aber der Verlust, wenn man diesen Markt am Marktanteil vielleicht bei einer Produktgruppe verliert, ist nicht so gravierend. Und wenn sozusagen sich das System so einspielt, ja, also dass im Prinzip die Handelsketten sozusagen und die Konsumenten diese Preise akzeptieren und eben nicht auf andere Marken ein ähnliches Produkt, aber eben günstiger anbieten, wenn die Konsumenten dann auch nicht diese teureren Produkte in den Regalen liegen lassen und auf billigere ausweichen, wenn das nicht der Fall ist, dann sehen sozusagen auch die Ketten das Signal, okay, wir können diese höheren Preise, die wir von den Lebensmittelherstellern bekommen, auch mehr oder weniger an die Kunden weitergeben. Also das ist eine beidseitige Geschichte. Zum einen von der Angebotsseite her, die Einstandspreise höher sind, aber wenn eben auch der Druck von der Nachfrageseite her hier nicht groß genug ist, dass Kunden für diese Produkte verlieren, dann werden diese höheren Preise tatsächlich auch verlangt.
Jetzt haben wir sehr viel über die Preise gesprochen, kommen wir noch einmal ganz kurz zurück generell zur Inflationsthematik. 4,1% im August im Vergleich zum Vorjahr haben wir, das ist ja auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen und auch miteinander sprechen müssen, fürchte ich fast. Wir haben jetzt immer wieder das Argument auch von der Politik gehört, allen voran von der SPÖ beispielsweise, dass man mehr in die Preise hätte eingreifen sollen. Jetzt haben Sie mir gesagt, man hat in die Preise eingegriffen, aber die Abschaffung dieser Eingriffe treibt die Inflation jetzt noch einmal von vorne an. Was soll man denn jetzt tatsächlich tun? Wieder eingreifen und dann erneut eine Inflation haben, wenn man es irgendwann abschaffen muss? Wie soll das funktionieren?
Also man hat in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern bei den Preisen insgesamt weniger eingegriffen und man hat de facto ein Maßnahmenbündel geschnürt im Bereich der Strompreise, wo dadurch im Prinzip in diesem Bereich ab Dezember 2022 die Preissteigerungen dann gedämpft wurden. Da hätte man zum einen das früher machen können, weil es sind die Preissteigerungen für die Kunden schon im Laufe des Jahres 2022 passiert. Der Verbraucherpreisindex misst die Inflations- oder die Preisentwicklung für die Endkonsumenten, die privaten Haushalte. Und da hat es eben die Strompreisbremse gegeben, die für die Endkonsumenten die Strompreise gedeckelt hat. Aber für die Klein- und Mittelbetriebe und auch für die Unternehmen hat es im Jahr 2022 keine Maßnahmen gegeben, die im Prinzip die Preissteigerungen bei der Energie irgendwie abgefedert hätten, ja, oder gedämpft hätten. Und damit sind diese Preisschocks in der Produktion sozusagen hängen geblieben und weitergegeben worden. Ja, also sozusagen in der Herstellung der Güter hat es hier in Österreich gar keine Maßnahmen gegeben, zumindest noch nicht 2022. Und es wurden ex post Zuschüsse gegeben für die hohen Energiekosten. Aber die haben sich dann schon in den Preisen auf der Herstellerebene diese hohen Energiekosten wiedergefunden. Insofern ist sozusagen in dem Bereich hat es keine Kostendämpfung gegeben. Es hat auch in anderen Bereichen der Energie, insbesondere bei den Haushaltsgaspreisen oder auch bei den Fernwärmepreisen, keine Eingriffe gegeben, die diese Preissteigerungen reduziert hätten. Ja, also insbesondere bei netzgebundenen Energieformen wäre die, ähnlich wie bei der Strompreisbremse, die Einflussmöglichkeit auch gegeben gewesen. Ja. Und da haben andere Länder schon stärker in diese Bereiche eingegriffen, aber insbesondere auch, was dann Preise angeht, für Energie, für insbesondere Klein- und Mittelbetriebe.
Herr Baumgartner, vielleicht abschließend, wir haben jetzt diese Situation, damals ist nicht eingegriffen worden, das kann man jetzt auch schwer rückgängig machen, im Nachhinein natürlich. Wie lange kann denn diese Situation in Österreich Ihrer Einschätzung nach noch durchgehen? Eine extrem hohe Teuerung in einem Land, jetzt in der letzten Zeit auch wieder steigende Arbeitslosigkeit, dazu ein mehr oder weniger nicht vorhandenes Wirtschaftswachstum. Das klingt alles nach relativ viel Gift für eine Volkswirtschaft wie Österreich.
Das ist auch Gift für die Kaufkraft und auch für die Zufriedenheit der Kunden und insgesamt eben für das Konsumklima. Wirkt sich das alles zusammen sehr negativ aus. Und das sehen wir ja auch. Wir haben eine starke Konsumzurückhaltung, die auch insgesamt sich dann auf die Konjunktur auswirkt. Bei den Unternehmen dann eben auch, weil die konjunkturelle Lage so schwach ist, eine Investitionszurückhaltung und haben zusätzlich eben auch noch strukturelle Probleme, die sich mittelfristig auch noch wahrscheinlich verschärfen werden. Das heißt zum einen die Knappheit an Arbeitskräften, die mit der demografischen Entwicklung sich weiter verstärken wird und zusätzlich dann eben auch im Erzeugungsbereich eine zunehmende Konkurrenz aus Asien, insbesondere aus China.
Das sind wohl externe Faktoren, gegen die auch die österreichische Bundesregierung wenig bis gar nichts, glaube ich, unternehmen kann. Herr Baumgartner, vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute. Beste Grüße.
Gerne, auf Wiederhören.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein 18-Jähriger, der im September 2023 einen Anschlag auf den Wiener Hauptbahnhof geplant haben soll, ist zu 2 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Laut der Anklage soll er sich erneut als IS-Propagandist betätigt haben, nachdem er im Mai 2024 schon einmal enthauptet wurde. Der Mann hatte ja den Bahnhof 2023 glücklicherweise unverrichteter Dinge wieder verlassen. Eine Deradikalisierung sei bei ihm aber völlig wirkungslos gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft Strafberufung angemeldet hatte. Zweitens, die israelische Armee hat in der Nacht auf heute den Bürgermeister der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland festgenommen. Der palästinensische Stadtrat verurteilt das Vorgehen der Armee. Die Truppen sollen laut ihrer Darstellung mit einem Großaufgebot in das Haus des Bürgermeisters eingedrungen sein und sie hätten die Einrichtung dabei verwüstet. Die israelische Armee wiederum beruft sich auf den Inlandsgeheimdienst. Laut Medienberichten wirft man dem Bürgermeister Unterstützung der Hamas vor. Drittens. Nach den schweren Erdbeben in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf inzwischen 1.400 gestiegen. Über 3.000 Menschen sollen verletzt worden sein. So zumindest die Angaben der herrschenden radikal-islamischen Taliban. Das Beben der Stärke 6,0 hatte die Gebirgsregion an der Grenze zu Pakistan erschüttert. Rettungskräfte wie etwa der Rote Halbmond haben Schwierigkeiten, zu den Betroffenen vorzudringen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und natürlich auch über ein Abonnement. Ich bin Daniel Retschitzecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.